Lob und Dank sei dem Herrn. Die Zeit eilt so schnell dahin. Ein Liederdichter singt, wie schnell vergeht die Zeit. Freund, denk daran, bald kommt die Ewigkeit, wo man nicht mehr kann. Und ich glaube, dass wir die Zeit am besten nutzen, wenn wir uns auf die Ewigkeit vorbereiten. Und das ist immer unter dem Schall des Wortes Gottes. Die schlechte Versammlung ist immer noch besser als gar keine. Amen. Jawohl, aber es gibt keine schlechte. Jede Versammlung, ganz gleich wie sie abläuft, wird jedem etwas zu sagen und zu geben haben. In jeder Versammlung können wir etwas mitnehmen. Wir haben bereits das Einleitungswort gehört. Es passt ganz zu dem, was schon vorgetragen wurde, besonders gestern Abend, dass Gott uns dazu gesetzt hat, dass wir Frucht bringen sollen und unsere Frucht soll eine bleibende sein. Das Schöne ist, dass es ohne Anstrengung geschieht, dass man die Frucht an den Baum nicht herantragen muss, sondern dass die Frucht hervorkommt, getrieben durch die Kraft, durch das Leben, durch den Saft, der eben in diesem Baume ist. Und deshalb ist es ja die Frucht, dessen Leben in diesem Baume ist. Und ihr wisst schon, worauf das hinauszielt. Christus in uns, wir in ihm und der Geist Gottes, der alles bewirkt. Ich lese hier den Vers noch einmal. Ihr seid bereits rein infolge des Wortes, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir, so bleibe ich in euch, wie die Riebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann. Wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so könnt auch ihr es nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Das ist ein sehr ernstes Wort, aber für alle ganz klar verständlich. Wenn man von einem Baum auch nur das Geringste, sei es ein Blatt, ein Zweig, eine Frucht, eine Rebe, abreißt und ihn wegnimmt, dann ist sie für immer weg. Man wird sie nie mehr dorthin zurücktun können. Deshalb die ernste Mahnung. Bleibet in mir und meine Worte in euch, ihr in mir und ich in euch. Jede Rebe, die nicht Frucht bringt, die wird er entfernen. Dafür brauchen wir keine Sorge zu tragen. Wir sollen dafür Sorge tragen, dass wir in ihm bleiben. Auch da gibt es manchmal gleich Rollenvertauschungen, dass man direkt entfernen möchte. Nein, das wird er dann tun. Dafür gibt's keinen Auftrag für irgendeinen von uns. Und dann auch noch die Betonung, ohne mich könnt ihr nichts vollbringen. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Die Reben sind ein Produkt des Weinstocks. Sie kommen aus dem Weinstock hervor. Sie sind mit ihm verbunden. Nicht später eingefügt, sondern kommen aus ihm hervor. Ihr begreift das. Die Seite Christi wurde auf Golgatha geöffnet und die Erlösung geschah. Fleisch von seinem Fleisch und Gebein von seinem Gebein. So wie Eva aus Adam genommen wurde, so wurde die Gemeinde aus Christus genommen. Er, der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Begreifen wir das so ganz? Doch, wir sind in den göttlichen Stand zurückversetzt worden. Wir sind zu Söhnen und Töchtern Gottes gemacht worden, wenn wir die Erlösung an- und aufgenommen und sie erlebt haben. kurz noch einige Gedanken speziell darüber, wie man zum Herrn kommen muss, unsere Einstellung ihm gegenüber zählt. Und nicht nur die Worte, sondern dass die Sache stimmt, die wir sagen. Ich wollte sowieso aus Markus Kapitel 12 lesen, aber ehe ich Vers 34 lese, möchte ich von Vers 14 lesen, vielleicht sogar schon von Vers 13. Markus Kapitel 12 von Vers 13. Hier steht geschrieben, sie sandten darauf einige von den Pharisäern und den Anhängern des Herodes zu ihm, um ihn durch einen Ausspruch zu fangen. Jene kamen also und sagten zu ihm, Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und auf niemand Rücksicht nimmst, denn du siehst die Person nicht an, sondern lehrst den Weg Gottes mit Wahrhaftigkeit. Wer hier stehen bleibt, der denkt, ja, da ist Großes passiert. Da hat eine Umwandlung im Herzen stattgefunden. Da kommt eine Delegation zum Herrn und spricht ihn mit Meister an und sagt, du redest wahrhaftig, siehst die Person nicht an, lehrst den Weg Gottes mit Wahrhaftigkeit. Welch ein Kompliment, wenn jemand zu mir so käme und ich hätte nicht die Gabe der Unterscheidung, das würde mir schon ein Lächeln hervorrufen, ja? Aber hört, was dann weiter steht. Da er nun ihre Heuchelei durchschaute, antwortete er ihnen, warum versucht ihr mich? Kommen zum Herrn. Reden ihn an, wie so Gläubige ihn ansprechen würden. Hört sich gut an. Habt ihr es alle mitbekommen? Sie sagten zu ihm, Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und auf niemand Rücksicht nimmst. War doch ein schönes Kompliment. Und voller List und voller Tücke. Das ist der Punkt, auf den es ankommt. Nicht nur die Worte, die wir aussprechen. Nicht nur die Fragen, die wir stellen. Die Komplimente, die wir machen. Wer war's? Irgendjemand hat's mir wohl gestern noch gesagt, da habe ein Bruder doch in einem Atemzug gesagt, Bruder Brenim sei ein großer Mann Gottes gewesen, aber ein falscher Prophet. Ihr seid ja sehr gut im Dichten und Denken. Das ist ja bekannt bei uns als Nation, fast wie ein Aushängeschild der Dichter und Denker. Wer kann das reimen? Ein großer Mann Gottes, ja, die gehen noch weiter. Die sagen, der größte Mann Gottes seit den Tagen der Apostel. Und dann kommt das Gewisse. Nein. Macht den Baum gut, dann ist seine Frucht gut. Ist der Baum faul, ist seine Frucht faul. Ist ein guter Baum, wird er gute Früchte bringen. Ist ein Mann von Gott, dann ist er von Gott. Ist er nicht von Gott, dann ist er nicht von Gott. Fertig. Mehr nicht. Entweder stimmt eine Sache oder sie stimmt eben nicht. Aber wir wissen, wie es ist. Auch damals, als der Dienst des Johannes großen Eindruck machte, wagten die Schriftgelehrten manchmal nicht zu sagen, weil sie sich vor dem Volk fürchteten. Dasselbe war mit dem Dienst unseres Herrn. Ehrfurcht war unter dem Volke, aber die suchten immer wieder nach einem Schleichweg, den sie auch fanden, um dann, wie hier geschrieben steht, den Herrn durch einen Ausspruch zu fangen. Es gibt tatsächlich Menschen, die kommen, um nur etwas zu finden, woran sie etwas aussetzen können und denen wird Gott sich nicht offenbaren können. Das wird nicht gehen. Wir müssen mit aufrichtigem Herzen zum Herrn kommen und müssen die Wahrheit von Herzen reden. Nicht nur zu ihm, auch zueinander. Denn so steht's im Epheser im 5. Kapitel geschrieben, belügt euch nicht gegenseitig. Wir sollen die Wahrheit reden miteinander. Kommen wir auf unser Thema zurück mit dem Reich Gottes. Hier in Markus 12 von Vers 32 steht's wie folgt. Da sagte der Schriftgelehrte zu ihm, Meister, mit Recht hast du der Wahrheit gemäß gesagt, dass Gott nur einer ist und dass es keinen anderen außer ihm gibt. War sehr schön. Ein herrliches Zeugnis, entspricht ganz dem jüdischen und Gott sei Dank auch unserem Glauben. Es gibt nur einen Gott, der sich im Himmel als Vater, auf Erden im Sohne und in uns durch den Heiligen Geist offenbart. Gott über uns, Gott unter uns, Gott mit uns. Immer ein und derselbe Gott. Also, es gibt nur einen einzigen Gott. Dann geht's weiter in Vers 33. Und ihn mit ganzem Herzen und aus voller Überzeugung und mit ganzer Kraft lieben und den Nächsten wie sich selbst lieben. Das ist weit mehr wert als alle Brandopfer und Opfer überhaupt. Jetzt kommt der Vers. Als Jesus ihn so verständig antworten hörte, sagte er zu ihm, du bist nicht weit vom Reiche Gottes entfernt. Und niemand wagte, fortan noch Fragen an ihn zu richten. Hier geht's mir darum, du bist nicht weit vom Reiche Gottes entfernt. Man kann dem Reich Gottes nahe sein und trotzdem noch nicht im Reiche Gottes sein. Wir müssen also hineinkommen in das Reich Gottes, um dann an dem teilzuhaben, was im Reiche Gottes geschieht. Gehen wir weiter zum Lukas-Evangelium. Auch hier ist wiederum vom Reich die Rede. Lukas Kapitel 6, Lukas Kapitel 6, Vers 20. Da richtete er seine Augen auf seine Jünger und sagte, selig seid ihr Armen, euer Teil ist das Reich Gottes. Wie wir gelesen haben, wandte er sich an seine Jünger, die alles verlassen hatten und ihm nachgefolgt waren, ohne Rücksicht auf Verluste, was kommt oder geht, wie groß der Schaden sein mag, den sie dadurch erleiden. Sie haben Arbeit, jede Tätigkeit, alles aufgegeben und folgten dem Herrn nach. Äußerlich hatten sie nichts, aber innerlich waren sie reich. Und deshalb sagt der Herr zu ihnen, selig seid ihr Armen, denn euer Teil ist das Reich Gottes. Ich denke da an den reichen Mann und den armen Jüngling. Oh nein, es ist ja umgekehrt. An den reichen Mann und Lazarus. In jedem Fall, von der Sicht Gottes her, war der reiche Mann sehr arm. Sehr arm. Urplötzlich kann Gott der Herr sagen, du Narr, heute Nacht wird deine Seele von dir gefordert werden. Und dann bleibt alles zurück. Was hilft dir dann der Reichtum, Ruhm und Ansehen, wenn deine Seele verloren ist? Deshalb sagte unser Herr, was hülfe es die Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und Schaden nehme an seiner Seele. Es geht um unsere Seele. Und da heißt es, jede Seele, die sündigt, soll sterben. Wir haben das hier durchgenommen. Es geht um die Seele. Die Seele, die nicht glaubt, begeht die Sünde des Unglaubens. Und der Herr sagte, wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, dann werdet ihr in eurer Sünde sterben. Die Seele kann nur eine Sünde begehen. Der Leib, der kann 100 Sünden begehen. Aber die Seele kann nur eine Sünde Gott gegenüber begehen. Das ist nicht glauben, was er gesagt hat. Ungläubig ihm gegenübertreten, sein Wort in Zweifel ziehen, in Frage stellen. Und das darf man nicht. Eine Seele, die vor Gott bestehen möchte, muss Gott glauben. Und daher auch die Verheißung auf Christus, unseren Herrn, den Messias, als Mose sie schon gab in 5. Mose 18, sie wird ja wiederholt im Neuen Testament, und da heißt es in Apostelgeschichte, dem 3. Kapitel, Apostelgeschichte Kapitel 3, Vers 22 und 23, Mose hat ja gesagt, einen Propheten wie mich wird der Herr, unser Gott, euch aus euren Brüdern erstehen lassen. Auf den sollt ihr in allem hören, was er zu euch reden wird. Jede Seele, die auf diesen Propheten nicht hört, soll aus dem Volke ausgerottet werden. Merkt ihr, worum es geht? Hier geht's nicht nur um Jesaja oder Jeremia, ob man ihnen glaubte oder nicht glaubte. Hier geht's um den Propheten aller Propheten, um den Herrn selber, der jetzt das Fleisch gewordene Wort war. Durch die Propheten hat Gott gesprochen und angekündigt. Durch sie erging das Wort. In Christus wurde das Wort göttliche Realität. Und hier sprach der, der durch alle Propheten gesprochen hatte. Und dann steht von ihm, jede Seele, die auf diesen Propheten nicht hört. Wir singen in einem Liede, er ist König, Priester und Prophet. Er ist auch Prophet. Er ist Priester. Er ist König. Er ist Fürsprecher. Er ist Mittler. Er ist vieles. Er ist sogar Knecht. Ihr könnt es nachlesen. Die Apostel beteten im Namen Jesu Christi oder im Namen, ja, ich lese euch vor, damit ihr es wisst, Apostelgeschichte Kapitel 4, in Vers 27 steht, ja, es haben sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast in dieser Stadt Herodes und Pontius Pilatus mit den Heiden und den Volksscharen Israel zusammengetan, um alles auszuführen, was deine Hand und dein Ratschluss vorherbestimmt haben, dass es geschehen sollte. Hier geht es speziell darum, dass Jesus auch als Knecht angesprochen wurde. Denn es steht so in Jesaja 42 geschrieben, mein Knecht, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe, wird Erfolg haben. Kennt ihr alle die Bibel? Ich hoffe, dass wir sie kennen. Aber wir wissen, er, der Knechtsgestalt annahm, war der Herr aller Herren, ist König aller Könige, hat aber seine Gottheit abgelegt und ist Mensch geworden, um die Menschheit aus ihrer Menschheit zu erlösen und in die Gottheit zurückzubringen. Eins tut Not, zu glauben, was der Herr gesagt hat. Jede Seele, die nicht auf das hört, was der Herr spricht, ist dem Tode geweiht. Das Leben kommt aus Gott. Das Leben kommt durch das Wort und den Geist. Das Leben, das im Blute war, ist auf die Gemeinde zurückgekommen und deshalb haben wir es empfangen. Aber wir müssen Acht geben, dass wir jedes Wort glauben, nicht nur, was in unser Konzept passt. Etwas glauben alle, selbst der Teufel, und er stünde an erster Stelle, wenn es um den Glauben geht. Er glaubt ziemlich viel. Nur er glaubt auch daran, dass er das Wort verdrehen kann, wie es gerade passt. Und gerade das glauben wir nicht. Wir glauben, dass Gottes Wort im Original zu bleiben hat. Nehmen wir oder greifen wir einen Punkt heraus. Den Punkt der Taufe, der biblischen Taufe. Dass Theologen darüber streiten, ist uns unfassbar. Denn der Herr hat so deutlich gesprochen, geht hin in alle Welt, lehret alle Völker und so weiter und so weiter. Und dann sagte er, wer da glaubet und getauft wird, der wird selig werden. Heute werden Säuglinge von den Eltern in die Kirche gebracht. Die Eltern glauben nicht. Hab ich euch das hier gesagt, Bruder Kopfhörer, ich weiß nicht wo. In jedem Fall habe ich ja ein Ehepaar aus Lyon in Prag getroffen. Ich ging gerade durch die Vorhalle und hörte, dass sie Französisch sprechen. Und ich wollte immer eine Gelegenheit haben, wo immer es ist, um mein mühsames Französisch ein bisschen aufzupolieren. Und es hat mich also riesig gefreut, dieses nette Ehepaar aus Lyon zu treffen. Und ich fragte sie, wohin sie wollen. Sie waren auf dem Wege nach Auschwitz. Und ihr wisst ja, das ist ein sehr delikates Thema für uns, gehört hier auch gar nicht hin. Aber dann fuhr es doch über meine Lippen, das Thema Auschwitz und all die anderen Konzentrationslager ist kein deutsches Thema, sondern es kommt und fällt auf das Konto der römisch-katholischen Kirche. Und ich sage euch, da hatte ich natürlich mit meinem Stammeln etwas angerichtet. Da sagt der Mann aber tatsächlich ganz ernst und ganz schnell, drei Dinge in einem Atemzug. Ich bin Franzose, ich bin Katholik und ich bin Atheist. Und ihr könnt euch ja vorstellen, wie mir da zumute wurde, wie aus der Pistole geschossen, diese drei Sachen, die ja an sich schön zusammenpassen. Entschuldigt, Bruder Kupfer. Ihr seid die Einzigen mit französischem Passport in unserer Mitte heute. Aber solche haben wir ja in jedem Lande. Aber das war doch eine gewaltige Überraschung. Ja, ich bin Franzose, ich bin Katholik und ich bin Atheist. Und denn ich wollte ihm etwas vom Herrn sagen. Und das durfte ich nicht. Und da habe ich gemerkt, dass die Menschen an die Kirche gebunden sind, aber von Gott gelöst sind. Und das ist doch die weltweite Katastrophe. Die Menschheit ist taktisch von Gott gelöst worden und hat dort einen Mann zum Heiligen Vater gemacht. Und wir sollen darüber schweigen? Nein, das tun wir nicht. Und wenn es unser Leben kostet. Wir haben ja nur eins. Das haben wir dem Herrn geweiht. Ihm gehört's. Er hat's uns gegeben. Ihm dürfen wir es wiedergeben. Doch, wir werden die Wahrheiten, die biblischen Wahrheiten noch freimütig verkündigen. Die Zeit dafür ist ja gekommen. Worüber haben wir gesprochen? Lasst uns zu Römer 14 noch gehen. Römer Kapitel 14, Vers 17. Hier steht, das Reich Gottes besteht ja nicht in Essen und Trinken, sondern in Gerechtigkeit und Frieden und Freude im Heiligen Geist. denn wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und den Menschen bewährt. Haben wir alle mitgelesen und mitgehört? Das Reich Gottes besteht nicht in Essen und Trinken. Ihr wisst ja, die einen halten es mit dem Essen so und die anderen wieder anders. Die einen essen dies Fleisch nicht, die anderen ein anderes nicht. Und das hat mit dem Reiche Gottes gar nichts zu tun. Das Reich Gottes besteht nicht mit Vorschriften über Essen und Trinken. Das Reich Gottes besteht in Frieden und Freude, in Gerechtigkeit, im Heiligen Geist. Und dann geht der Satz ja weiter. Denn wer darin so Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und vor den Menschen bewährt. Ein solcher Mensch wird nicht Streit hervorrufen. Der wird wissen, wie gegessen wird, auch dann, wenn das, was aufgetischt wird, nicht nach seinen Richtlinien wäre. Aber bis jetzt ist es mir noch immer gelungen. Ihr wisst ja, ich habe es euch hier erzählt, als bei einem chinesischen Essen in Jakarta der Bruder mich fragte, ob ich auch Seafood, Meeresfrucht, Meeresfrucht, esse. Ich sag natürlich, und ich meinte damit Fische. Mit Meeresfrucht meinte ich Fische. Und ihr seid jetzt ja vor keine irdische Mahlzeit und eine kleine Erheiterung des Leibes mag auch der Seele gut tun. In jedem Fall kam dann wirklich ein Riesentablett, wie ich es noch nicht gesehen habe. Und das wurde ganz andächtig auf diese Mitte des Tisches gestellt. Der Tisch war mindestens 6 Meter lang. Es waren speziell geladene Gäste da. Und als die Platte so auf dem Tisch landete, da brauchte ich keine Brille weder abzusetzen noch aufzunehmen. Ich sah, wie die Frösche ihre Beine alle von sich gestreckt hatten. Und was sonst noch alles da drauf war, das war unmöglich. Unmöglich. In mir hat sich alles irgendwie zusammengezogen. Und dann sagt dieser Pfarrer dort, es war ein sehr lieber Mensch, ein Chinese, und er sagte so, jetzt wird Bruder Frank dafür danken. Und wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich stand auf und sagte, dafür danke ich nicht. Und dann habe ich erstmal Klärung schaffen müssen, was ich unter Meeresfrüchten verstehe. Ja? Aber so kann es einem gehen. So können manchmal Missverständnisse hervorkommen. Und dann kam ich trotzdem zu meinem Recht. Also kommen wir zurück zum Worte Gottes. Das Reich Gottes besteht ja nicht in Essen und Trinken, sondern in Gerechtigkeit, in Frieden und Freude und im Heiligen Geist. Denn wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und vor den Menschen bewährt. Um euch das hier noch zu sagen, damit es abgerundet ist, ich habe den Leuten guten Appetit gewünscht. Wenn sie so stark im Glauben sind, dass sie Frösche essen können, dann habe ich das zu bewundern. Und ich aß mein Hähnchen, dann und später und die ihre Frösche. Gehen wir also, aber Streit habe ich nicht gemacht. Streit machen, das können andere. Dazu sind wir nicht gesandt. Wir können, wenn es am Platze ist, eine Bemerkung, und nicht nur das, sondern von der Schrift her, vielleicht einen Wink geben, damit Leute darüber nachdenken. Aber einen Streit über Essen oder Trinken, das gehört nicht in das Reich Gottes hinein. Das passt da einfach nicht hinein. Das Reich Gottes besteht nicht in Essen und Trinken, sondern in Gerechtigkeit, in Frieden und Freude im Heiligen Geist. Lesen wir weiter. Darum, Vers 19, darum wollen wir auf das bedacht sein, was zum Frieden und zur gegenseitigen Erbauung dient. Schaut, man kann ein Gespräch in diese oder in jene Richtung lenken, nämlich irgendwie auf Kollisionskurs, und man kann ein Gespräch auch zur Erbauung und zur Förderung richten. Und gerade das möchte Gott. Gott möchte Menschen aus uns machen, die sich in jeder Lage zu benehmen wissen, unter Gläubigen und Ungläubigen, in jedem Lande, in jeder Stadt, bei Reichen und Armen, bei jeder Gelegenheit in rechter Weise zu benehmen wissen, um ein richtiges Zeugnis und ein Segen für andere zu sein. Hier steht, dass wir zum Frieden und zur gegenseitigen Erbauung beitragen sollen. In Vers 20 steht, zerstöre nicht um einer Speise willen das Werk Gottes. Könnt ihr euch vorstellen, dass Menschen andererseits im Glauben so schwach sein können, dass man, wenn es um eine Speise geht und man ihre Sachen da antastet, die sie ganz geheiligt betrachten, dann erleiden sie Schiffbruch. So viel wert war ihnen ihre Spezialität mit dem Essen. Wenn man sie ihnen zunichte macht, dann ist ihr Glaube zunichte gemacht worden. Und auch das ist nicht richtig. Man soll aus nichts etwas Besonderes machen. Und wenn es jemand tut, dann tue er es für sich und behalte es auch für sich. Aber wenn es gegessen hat, dann hat es auch nicht mehr behalten. Lesen wir jetzt noch weiter in Vers 21. Ja, vielleicht das Ende von 20. Ganz. Zerstöre nicht um einer Speise willen das Werk Gottes. Zwar ist alles rein, aber zum Unheil ist es für jemand, der es mit Bedenken genießt. Könnt ihr euch vorstellen? Selbst wenn du eine Speise nicht im Glauben, sondern im Zweifel zu dir nimmst, kann sie noch schlecht dabei werden. Ja? Es geht alles muss mit gutem Gewissen getan werden können. Wenn sich jemand, und wo war's? Ich hoffe, dass ich unsere Freunde nicht beleidige, aber ich habe immer den Eindruck, wir haben ja echte Freunde, die essen Pferdefleisch für ihr Leben gern. Und irgendwann wurde ich auch danach gefragt und sagte, absolut nicht, nein und niemals, das geht nicht. Und dann wurde ich gefragt, wie ich dazu komme, das abzulehnen. Nein, jeder hat da wirklich die Möglichkeit, frei zu entscheiden. Worum geht es uns heute hier? Weshalb hat Paulus auch diese Dinge geschrieben? Damit die Gläubigen ihren Verstand für irdische Dinge gebrauchen und sie nicht als Diskussionsthema stellen, um dadurch die geistliche Gemeinschaft zu betrüben und so zur Vernichtung und nicht zur Auferbauung beizutragen. Merkt ihr, wie wichtig es ist, mit Überlegung, mit Verstand, auch irdisch die Dinge zu beurteilen. Und wenn wir schon etwas beurteilen, dann höchstens die Speise. Ja, nicht den Bruder, der da die Frösche oder das Pferd oder der andere das Schwein. Jeder isst ja irgendetwas. Was kann ich denn dafür? Aber dass wir ja nicht noch den Bruder oder die Schwester beurteilen. Höchstens das Ding, das sie essen. Und dann behalten wir unser Urteil für uns. Den Bruder und die Schwester beurteilen wir gar nicht. Denen sagen wir gar nichts. Die lassen wir tun, was sie tun. Damit wir zur Auferbauung und nicht zur Zerstörung beitragen. Paulus führt weiter aus. Zwar ist alles rein, aber zum Unheil wird es für jemand, der es mit inneren Bedenken genießt. Und das ist wirklich so. Wer innerlich im Gewissen nicht damit klar wird, ja, was geschieht dann? Der kommt in Not. Der gerät in Not. Und auch das muss nicht sein. Nein, jeder entscheidet frei für sich. Denn hier führt es Paulus in Vers 22 wie folgt aus. Du hast Glaubenszuversicht, halte sie für dich selbst vor dem Angesicht Gottes fest. Amen. Du hast Glaubenszuversicht, halte sie für dich selbst fest vor dem Angesicht Gottes. Aber bürde sie nicht einem anderen auf. Haben wir das verstanden? Bürde sie nicht einem anderen auf. Halte sie ruhig fest für dich, denn das passt ja so zu dir. Aber einem anderen bürde sie nicht auf, sondern lass den anderen so, wie er ist. Weiter steht's hier. Du hast Glaubenszuversicht, halte sie für dich selbst vor dem Angesicht Gottes fest, wohl dem, der nicht mit sich selbst ins Gericht zu gehen braucht, bei dem, was er für recht hält. Wer dagegen ist, obwohl er Bedenken hegt, der hat sich dadurch die Verurteilung zugezogen, weil es nicht aus Glauben geschah. Alles aber, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Könnt ihr euch das vorstellen? Es belastet uns. Es belastet unser Gewissen, wenn irgendein Mensch etwas tut, worüber er sich ein Gewissen macht. Das bedrückt ihn. Das geht ihm nach. Das betrübt ihn. Ja, es kann ihm schwer zu schaffen machen. Und deshalb sollen wir Gewissheit haben über das, was wir tun, um nicht später mit uns ins Gericht gehen zu müssen. In Kapitel 15, Vers 1 lesen wir, da haben wir Starken die Pflicht, die Schwächen derer, die nicht so stark sind, zu tragen und nicht wohlgefällig an uns selbst zu denken. Auch das kann passieren. Und ich sage euch, nichts ist schlimmer und dem Pharisäertum näher als Selbstgefälligkeit. Dass man genau richtig essen und trinken kann und alles immer richtig macht und immer richtig macht in den eigenen Augen. Selbstgefälligkeit kann weit entfernt sein von einem Gott wohlgefälligen Leben. Was hättet ihr gesagt, wenn ihr Johannes den Täufer Heuschrecken hättet essen sehen? Dann wär's euch kalt den Rücken runtergelaufen, aber ihr hättet keinen Anstoß daran genommen, oder? Absolut nicht. Ihr hättet weiter das Wort Gottes gehört. Stimmt's oder nicht? Oder wärtet davon gegangen und ein bisschen geschüttelt und gesagt, ja, das darf nicht wahr sein. Doch, er hat ein Recht dazu. Und es bekam ihm gut. Ja, alles an seinem Platz. Keinen Anstoß nehmen. Was war's? Bruder Brenhem aß Eichhörnchen. Ja, Bruder Knigge, du schüttelst jetzt den Kopf. Aber das war nun mal so. Bei uns daran zu denken, ist fast unmöglich. Und er hat sich sogar einmal so voll gegessen, dass er sagt, es tut mir leid, aber ich muss es euch bekennen. Heute kann ich nicht gut predigen. Ich habe zu viel gegessen. Und dann ruft der Mann auf der Plattform, zu viele Eichhörnchen. Und dann konnte er nicht mehr ausweichen. Schaut, alles waren Menschen. Auch die Propheten waren Menschen. Und wir haben das Wort empfangen, aber auch noch etwas mehr. Was den Gläubigen sehr oft mangelt, ist klare Überlegung, ehe sie reden. Mein Freund Hans Geck, der sah in meiner Wohnung heute ein Schreiben. Ich habe ein Plakat dort, das kenne ich nicht so gut auswendig, er hat es gelesen. In etwa so, lieber Gott, hilf mir, meinen großen Mund zu halten, zumindest so lange, bis ich weiß, worüber ich rede. Und das gefiel ihm so gut, das wollte ich ihm auch schenken. Nicht als Beleidigung, sondern als Andenken, dass man zuerst denkt und dann redet. Aber jetzt mal zu uns allen, unter Freunden darf man das mal sagen, jetzt zu uns allen. Wie viel Schaden und Herzeleid hätten wir uns und anderen ersparen können, wenn wir zuerst die Auswirkung dessen, was wir im Begriff waren zu sagen, bedacht hätten und uns vielleicht in die Zunge gebissen, sie noch dran zu lassen, aber dennoch uns aufmerksam zu machen. Tu's nicht, es wird nichts Gutes mit sich bringen. Jeder sei schnell zum Hören, langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Denn der Zorn des Menschen tut nicht, was vor Gott recht ist. Hier geht Paulus weiter in Römer 15, Vers 2. Nein, jeder von uns lebe dem Nächsten zu gefallen, ihm zum Besten, zu seiner Erbauung. Denn auch Christus hat nicht sich selbst zu gefallen gelebt, sondern wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich schmähten, sind auf mich gefallen. Merken wir, worum es geht. Ein Gott wohlgefälliges Leben im Reiche Gottes, das nicht in Essen und Trinken und irdischen Vorschriften besteht. Das Reich Gottes besteht in göttlicher Gerechtigkeit, in Frieden und Freude im Heiligen Geist. Und solche Menschen, die göttliche Gerechtigkeit empfangen, die Frieden mit Gott haben, ja, das sind Menschen, die anderen zum Segen gereichen können. Und solche Leute möchten wir werden. Nichts mit Rechthaberei zu tun, sondern wirklich alles zur Auferbauung des Leibes Jesu Christi. Vergessen wir dieses Wochenende und das Hauptthema nicht. Der Herr wird eine Gemeinde am Ende haben, ehe er sein Reich sichtbar auf Erden aufrichten wird. Eine Gemeinde wird er haben, ohne Flecken und ohne Runzel, in seinem Blute erlöst, durch sein Wort gereinigt, mit seinem Geist versiegelt. Eine Gemeinde unanklagbar, unantastbar, gerechtfertigt, gereinigt und geheiligt, alles aus Gnaden. Und wir wollen es von Herzen glauben, dass Gott es in Christo getan hat und nicht erst tun wird. Ganz gleich, wo geistlich unser Stand sein mag und was wir schon erlebt haben oder noch erleben werden, lasst uns daran festhalten, dass es sich um ein vollendetes, für die Ewigkeit vollendetes Erlösungswerk handelt. Und auch diejenigen, die Gott in Christo erlöst hat, sind in den Augen Gottes für die Ewigkeit schon vollendet. Auch das steht in der Heiligen Schrift, müsste im Hebräerbrief geschrieben stehen, dass Gott uns durch ein Opfer ein für allemal vollendet hat. Ihr könnt es nachlesen in Hebräer 9 und in Hebräer 10. Das sind die beiden Kapitel, die speziell darüber sprechen. Ihr könnt besonders Kapitel 9 lesen, wo es davon handelt, dass er es getan hat. Und dann können wir ihm folgen in das himmlische Heiligtum, denn er ist der Hohepriester der zukünftigen Güte. Das steht hier in Hebräer 9, Vers 11. Christus dagegen ist, indem er als hoher Priester der zukünftigen Güter kam, durch das größere und vollkommene Zelt, das nicht mit Händen gemacht ist und nicht dieser erschaffenen Welt angehört, auch nicht mittels des Blutes von Böcken und so weiter, sondern mittels seines eigenen Blutes in das himmlische Heiligtum eingegangen, und zwar ein für allemal, und hat eine ewig gültige Erlösung vollbracht. Hebräer 9, Vers 12. Wie ich vorhin sagte, ihr könnt ja alle weiterlesen. Glauben wir es von Herzen, danken wir Gott dafür, dass er uns gewürdigt hat, in sein Reich hineinzukommen, hineingeboren zu werden, nach dem Wort der Schrift, ihr müsstet von Neuem geboren werden, sonst könnt ihr das Reich Gottes nicht sehen, geschweige Anteil daran haben. Wir müssen erst hineingeboren werden, um es sehen, erleben und Anteil daran haben zu können. Möge Gott uns alles segnen, mit uns allen sein, sein herrliches Wort zur Auswirkung in uns bringen, lebendig machen und uns die lebendig machende Kraft verleihen, die sein Wort in uns göttliche Realität werden lässt, dass auch wir sein Wort ausleben könnten zur Ehre seines Namens, dass wir selber geschriebene Briefe wären, wie der Apostel schreibt, gelesen von jedermann. Das möge Gott mir, das möge er uns allen aus Gnaden schenken. Sein Name werde geheiligt, sein Reich komme und sein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden. Amen.